DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Und das sind zwei unserer Themen: deutsche Exporte im Visier der EU-Kommission und harsche Schelte. Wirtschaftsweise kritisieren Regierungspläne von Union und SPD. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tiefen Blick auf Deutschland. Hohe Neuverschuldung, rasant steigende Immobilienpreise, dauerhafte Überschüsse beim Außenhandel, das alles wertet die EU-Kommission als wirtschaftliche Ungleichgewichte. Heute hat die Behörde bekannt gegeben, welche Länder sie sich deswegen genauer anschauen will. Auch Deutschland ist dabei, wegen seiner relativ hohen Exportrate. Einzelheiten von Daniel Pokraka.
Nicht nur die deutsche Handelsbilanz wird untersucht, auch die von 15 anderen Staaten. Aber Barroso macht klar, Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU hat eine besondere Verantwortung und muss dazu beitragen, dass die europäische Wirtschaft aus der Krise kommt. Der Kommissionspräsident sagt aber auch, es geht ihm nicht darum, die deutsche Wirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen. Im Frühjahr sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen. Sie soll zeigen, ob der deutsche Exportüberschuss tatsächlich ein Ungleichgewicht darstellt. Doch schon jetzt, erklärt Barroso, Länder mit Exportüberschüssen sollen ihre Märkte öffnen und die Inlandsnachfrage stärken. Also, Deutschland möge unter anderem dafür sorgen, dass die Bevölkerung mehr Geld in der Tasche hat und mehr kauft, auch Waren aus dem europäischen Ausland. Eine Forderung, für die vor allem Europapolitiker von CDU und CSU kein Verständnis haben. Sie verweisen auf die Tarifautonomie und sagen, nicht der Staat legt die Löhne fest, sondern Arbeitgeber und Gewerkschaften. SPD, Linke und Grüne dagegen dürften sich durch Barrosos Worte in ihrer Forderung nach einem Mindestlohn bestätigt sehen.
Bei mir im Studio ist jetzt Rolf Wenkel aus der Deutsche Welle Wirtschaftsredaktion. Ist es nicht gelinde gesagt etwas kurios, dass Deutschland als einziger verbliebener Wirtschaftsmotor Europas mit seiner Exportstärke auf dem Prüfstand steht?
Es ist schon sehr kurios, aber es ist nicht neu, dieser Vorwurf. Vor kurzem hat sich das US-Finanzministerium zu der Behauptung verstiegen, Deutschlands Exportabhängigkeit und sein blutleerer Binnenkonsum seien eine Wachstumsbremse für Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Das ist nämlich sehr simpel betrachtet, denn auch andere Mitgliedstaaten der Eurozone profitieren natürlich von Deutschlands Exporten, weil sie Vorprodukte erbringen für die deutschen Exporte. Sie profitieren also davon. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ohne Deutschland, der einmal der kranke Mann Europas war, wäre die Rezession in Europa vermutlich weitaus stärker ausgefallen.
Und die Exporterfolge haben ja auch eine andere Kehrseite, denn die Binnennachfrage hierzulande hinkt ja beträchtlich nach.
Ja, deshalb bezeichnet das US-Finanzministerium die auch zu Recht als blutleer, denn jahrelang ging es ja den Gewerkschaften in Deutschland mehr um den Erhalt von Arbeitsplätzen und nicht so sehr um Lohnprozente. Diesen Kampf um höhere Löhne scheinen sie inzwischen verlernt zu haben. Und auch die hohen Steuern und Abgaben, die sind ja nicht dazu da, den privaten Konsum zu fördern in Deutschland. Und zur Binnennachfrage gehört ja auch noch ein bisschen mehr, nämlich auch die Investitionen.
Ja, und da sieht's ja auch nicht gerade rosig aus.
Da sind sich eigentlich alle Experten einig. Deutschland leidet seit Jahren unter einer massiven Investitionsschwäche. Seit 2005 sind die gewerblichen Investitionen langsamer gestiegen als die Gewinne. Deshalb haben die Unternehmen seit 2005 über 460 Milliarden Euro beiseite gelegt. Denn keiner kann sie natürlich zu Investitionen zwingen, wenn nur weil einfach die Zinsen niedrig sind, die EZB da jetzt gerade gesenkt hat. Und es gibt dann ja noch auch die öffentlichen Investitionen und da sieht es noch schlimmer aus. Es gibt Forschungsinstitute, die sagen, Deutschland schiebt einen Nachholbedarf bei Bildungsinvestitionen und Infrastrukturinvestitionen von 300 Milliarden Euro vor sich her. Das muss irgendwie mal da aufgearbeitet werden, denn wenn da mehr geschehe, dann würde auch der Leistungsbilanzüberschuss etwas gemildert.
Also die deutsche Exportstärke steht nicht ganz zu Unrecht auf dem Prüfstand. Das war Rolf Wenkel aus der Deutsche Welle Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Jahre wieder präsentieren die sogenannten Wirtschaftsweisen im Herbst ihr Jahresgutachten mit Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung und mit Empfehlungen für die Bundesregierung. Diesmal ist die Situation etwas pikant, denn die neue Regierung muss ja erst noch gebildet werden, die Koalitionsverhandlungen laufen noch. Ob Mindestlohn, Mietpreisbremse, Mütterrente, für den geplanten wirtschaftspolitischen Kurs von Union und SPD haben die Wirtschaftsweisen kein gutes Wort übrig. Er sei rückwärtsgewandt und nicht in die Zukunft gerichtet. Aus Berlin berichtet Sabine Kinkertz.
Eigentlich ist es nicht mehr als ein symbolischer Akt, wenn der jeweilige Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dem jeweiligen Bundeskanzler das aktuelle Jahresgutachten übergibt. Die Kameras laufen, Fotos werden gemacht und es gibt kurze Stellungnahmen. Seit 50 Jahren läuft das so ab, doch angesichts der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD geht der Termin im Kanzleramt diesmal über das Symbolische hinaus. Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik, so lautet der Titel des 50. Jahresgutachtens. Und wer und was damit gemeint ist, teilt der Vorsitzende des Rats Christoph Schmidt der Bundeskanzlerin bei der Übergabe gleich mit.
Die konjunkturelle Lage ist gut. Aber wir sind dennoch besorgt, ob die Weichen für die Zukunft richtig gestellt werden, ob sie richtig gestellt sind, insbesondere da Herausforderungen wie der demografische Wandel mit Sicherheit auf uns zukommen werden.
Viele hätten den Blick darauf verloren, dass die gute wirtschaftliche Situation nicht vom Himmel gefallen sei, ergänzt Schmidt später vor Journalisten. Dass Deutschland so gut dastehe, sei vielmehr als Ergebnis vieler sinnvoller Reformen der Vergangenheit zu betrachten.
Wir haben eine sehr starke Diskussion über die vermeintlich sehr stark gestiegene Ungleichheit in Deutschland gesehen, die sich so in den Daten auch nicht wiederfindet. Und deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht besorgniserregend, dass sich die Diskussion vor allem auf Umverteilungsaspekte konzentriert und dabei sogar so weit geht, dass man willens ist und diskutiert, sehr stark auch in Marktergebnisse einzugreifen und ein gewünschtes Marktergebnis gegebenenfalls auch gesetzlich erzwingen zu wollen.
Viele der derzeit diskutierten Wohltaten wie die Mütterrente, die Aufstockung von niedrigen Renten oder großzügige Ausnahmen von der Rente mit 67 gingen überwiegend zu Lasten der kommenden Generation, kritisieren die 5 sogenannten Wirtschaftsweisen. Mindestlöhne und die Einschränkung von Zeitarbeit und Befristungsmöglichkeiten würden den Arbeitsmarkt schwächen und neue Sperren einziehen. Doch wenngleich viele dieser Themen auch in der Union umstritten sind, so sind sie für die SPD Grundvoraussetzung für eine Regierungsbildung mit CDU und CSU. Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt bei der Übergabe des Gutachtens daher nicht viel mehr als der Hinweis, dass es in den vergangenen 50 Jahren ja schon häufiger vorgekommen sei, dass die Vorstellungen des Sachverständigenrats von der Bundesregierung nicht 1:1 umgesetzt worden seien. Die CDU-Vorsitzende hat aber sicherlich auch im Kopf, dass die Diskussionen und Debatten in den Koalitionsverhandlungen noch nicht beendet sind.
Insofern kommt dieses Gutachten zu einem richtigen Zeitpunkt. Denn wir können es als Grundlage nehmen, auch für die Frage, wie können wir weiter gute Arbeitsmarktpolitik machen, wie können wir weiter Arbeitsplätze schaffen, wie können wir das Wachstum stärken. Und das muss ja der Ansatz sein. Denn angesichts der Herausforderungen, und da stimmen wir auch überein, des demografischen Wandels insbesondere, aber auch der gestiegenen Wettbewerbsherausforderung weltweit, ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur heute gut dastehen, sondern dass das morgen und übermorgen auch der Fall ist.
Während die Sachverständigen für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von lediglich plus 0,4% feststellen, sollen es dank einer gut laufenden Binnenkonjunktur im kommenden Jahr plus 1,6% sein. Die Zahl der Erwerbstätigen soll 2014 auf den Rekordwert von mehr als 42 Millionen steigen. Insgesamt sei ein lang angelegter Konjunkturaufschwung in Sicht, sagt der Ratsvorsitzende Christoph Schmidt. Auch in der Eurozone gehe die Rezession zu Ende. Die Krise sei allerdings noch nicht völlig bewältigt.
Vor diesem Hintergrund warnen wir in unserem Gutachten davor, die Reformen, die uns erfolgreich gemacht haben, erfolgreich auch durch die Krise geführt haben, zu verwässern oder in Teilbereichen zurückzunehmen. Stattdessen werben wir für eine zukunftsgerichtete Politik.
Was das mit Blick auf die Reformpolitik in anderen europäischen Ländern heißt, dafür finden die Sachverständigen klare Worte. Die Bundesregierung sollte nicht den Eindruck erwecken, von anderen Ländern schmerzhafte Anpassungsprozesse zu erwarten oder gar zu fordern, aber vor unpopulären Maßnahmen im Inland zurückzuschrecken.
Sabine Kinkertz berichtete. In Warschau wird in diesen Tagen auf der UN-Klimakonferenz einmal mehr um ein neues Klimaabkommen gestritten. Es geht in der Diskussion um Umweltschutz, aber es geht dabei auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen und auch um Versorgungssicherheit mit Energie. Die bietet eines der größten Braunkohlekraftwerke der Welt, das ausgerechnet im Gastgeberland der gegenwärtigen UN-Klimakonferenz steht und höchst umstritten ist. Henrik Jacek.
Braunkohlekraftwerk Bełchatów, eines der größten weltweit. Rund 20% der in Polen produzierten Energie entstehen hier. Mit knapp 5300 Megawatt erzeugen die 12 Blocks des Kraftwerks ein Vielfaches mehr an Strom als anderswo in Europa. Soweit die positive Bilanz, auf die der Betreiberkonzern BGE besonders stolz ist. Die Auswirkungen für die Umwelt seien allerdings katastrophal, sagt Katarzyna Guzek von Greenpeace Polen. 2010 hat das Kraftwerk so viele toxische Substanzen emittiert, dass fast 1000 Menschen deshalb vorzeitig gestorben sind. Das muss nicht sein. Die Menschen in Bełchatów und Umgebung sehen die Sache viel gelassener. Sie scheinen sich an den Gestank des Schwefeldioxids und die CO2-Emissionen längst gewöhnt zu haben. Die gigantische Braunkohlegrube und das Kraftwerk, sagen sie, seien Bełchatóws Zukunft und keineswegs der Untergang. Wirtschaftlich betrachtet zumindest. Mich stört das Kraftwerk nicht. Wissen Sie, ich wohne in einem Hochhaus und die Nachbarn schmutzen mehr, wenn sie ihre Teppiche auf dem Balkon ausklopfen. Abgesehen davon, diejenigen, die im Kraftwerk und in der Grube arbeiten, verdienen viel Geld. Wer in Bełchatów nach Gegnern der Grube und des Kraftwerks sucht, der sucht vergeblich. Selbst Greenpeace-Sprecherin Katarzyna Guzek muss zugeben, dass es in der Region besonders schwer ist, Umweltbewegte zu mobilisieren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die meisten im Land ohnehin fest davon überzeugt sind, dass Polen ohne Kohleenergie nicht existieren kann. Wobei Premier Donald Tusk noch einen Schritt weiter geht. Man kann Polens und Europas Energiesicherheit nicht ausschließlich auf russischem Gas aufbauen. Wir Polen haben es am schnellsten verstanden. Wobei in Bełchatów der Begriff Sicherheit am wichtigsten ist. Sicherheit der Arbeitsplätze, aber auch Sicherheit für jeden polnischen Haushalt. Argumente, denen Greenpeace-Vertreter in Polen ganz und gar nicht zustimmen können. Das Land sei keineswegs auf fossile Brennstoffe angewiesen, so der Tenor hier. Jüngsten Studien zufolge könnte Polen bis 2050 88% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Alles Fantastereien, heißt es dazu trocken in Bełchatów. Wer gegen das Kraftwerk und die Grube protestiere, sagt Bürgermeister Marek Chrzanowski, der habe schlicht keine Ahnung. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die das Bild von Bełchatów demonisieren. Sie sehen nur hohe Schlote und reden nur von Emissionen. Sie halten etwas für eine Gefahr, was eigentlich keine Gefahr ist. Heute befinden sich CO2- und Schwefelemissionen weitestgehend unter Kontrolle. Nein, Propaganda für das Kraftwerk wolle er keineswegs machen, sagt Bürgermeister Chrzanowski, aber man müsste nun mal die Realität erkennen. Sätze, die wenig überraschen. Über 90% der polnischen Elektrizität werden schließlich aus Stein und Braunkohle gewonnen. Damit zählt das Land zu den kohleintensivsten Energiemärkten der Welt. Und es sieht gar nicht danach aus, als ob sich daran kurzfristig etwas ändern könnte.
Das langwierige Ringen um einen neuen Klimavertrag könnte die Menschheit teuer zu stehen kommen. Denn je später die Gemeinschaft anfängt zu handeln, umso teurer wird es, das vermeintlich wünschenswerte 2-Grad-Klimaziel zu erreichen. Das besagt eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Mein Kollege Henrik Böhme hat mit dem Autor der Studie, Gunnar Luderer, gesprochen.
Herr Luderer, im Jahr 2006 war es der britische Volkswirt Sir Nicholas Stern, der zum ersten Mal die Kosten des Klimawandels bzw. auch die Kosten unseres Nichtstuns beziffert hat. Das waren damals beeindruckende Zahlen. Die Welt hat gestaunt, aber getan hat sich seitdem nichts. Jetzt tagt in Warschau die nächste Klimakonferenz. Wieder geht es darum, etwas zu tun. Und die Befürchtung ist groß, dass wieder nicht viel oder nichts getan wird. Sie haben nun nochmal neu nachgerechnet, was das Nichtstun kostet. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?
Der gegenwärtige Zustand der internationalen Klimapolitik, den kann man durchaus in gewisser Weise als schizophren kennzeichnen, weil wir einerseits haben wir ein langfristiges Klimaziel, darauf hat sich die Weltgemeinschaft geeinigt, nämlich die Erwärmung des Planeten, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Andererseits ist es so, dass die Emissionsminderungsziele, die die einzelnen Vertragsstaaten vorgelegt haben, nicht ausreichend sind, um die Welt auf einen Pfad zu führen, der konsistent ist mit diesem 2-Grad-Ziel. Wenn die Klimapolitik weitergeführt würde, so wie das gegenwärtig der Fall ist, dann würden wir zusteuern auf eine Erwärmung von mindestens 3-4 Grad im Laufe des Jahrhunderts. Wenn man es dennoch ernst meint mit diesem 2-Grad-Ziel, dann sind die Kosten, um dieses Ziel zu erreichen, hängen sehr stark davon ab, wann die Weltgemeinschaft es denn schafft, ein Klimaabkommen zu verabschieden, das verbindliche Emissionsminderungsziele für alle Vertragsstaaten vorsieht. Und das haben wir mal mit dem großen Energieökonomie-Klimamodell durchgerechnet und eben festgestellt, dass die Kosten, dieses Ziel zu erreichen, sehr, sehr stark ansteigen, wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten 5-10 Jahren ein solches Klimaabkommen zu erreichen.
Kann man das ein bisschen konkreter beziffern? Dieses langfristige Ziel, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was für die Menschen viel zu weit weg ist. Die konkrete Gefahr ist ja das, was viel mehr auch Wirkung erzielt. Wenn konkrete Gefahr droht, dann wird gehandelt. Also sagen Sie uns, wenn wir schnell handeln, was es trotzdem kostet?
Also wenn wir schnell handeln, dann kriegen wir raus, dass die Kosten des Klimaschutzes in der Größenordnung von weniger als 2% der weltweiten Wirtschaftsleistung sind. Das gilt insbesondere dann, wenn wir auch optimistische Annahmen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Technologien machen. Wenn wir eben davon ausgehen, dass eine ganze Reihe von verschiedenen Klimaschutztechnologien zur Verfügung steht, das ist dann, sind insbesondere die Erneuerbaren, die sind sehr wichtig, aber eben auch die Biomasse zum Beispiel will eine wichtige Rolle spielen. Es gibt andere umstrittene Technologien, beispielsweise die Kernenergie, die ja in Deutschland sehr kontrovers ist, oder auch das Abscheiden und Speichern von CO2. Das ist die Idee, dass man wirklich an den Kraftwerken CO2 aus dem Abgasstrom entnimmt und dann geologisch verpresst. Auch das ist sehr kontrovers. Aber wenn wir sozusagen dieses volle Spektrum von verschiedenen Technologien betrachten, dann sind wir in der Größenordnung von 1-2% Vermeidungskosten. Wenn sofort gehandelt wird. Wird nicht sofort gehandelt, dann stellen wir fest, dass es beispielsweise im Jahr 2030, wenn es zu so einem Klimaabkommen kommt, müssten sehr, sehr, sehr starke Emissionsminderungen erreicht werden, um dennoch das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und solche sehr, sehr radikalen Emissionsminderungen würden zu ziemlich radikalen Kostensteigerungen führen. Und da stellen wir fest, dass wir uns eine Verminderung des Wirtschaftswachstums einhandeln würden, die vergleichbar sind mit dem, was wir in der Finanzkrise der vergangenen Jahre gesehen haben.
Aber wenn Sie sagen, es kostet kurzfristig gesehen 2% der Weltwirtschaftsleistung, langfristig kostet es viel mehr, dann sage ich, ja, dann kostet es eben. Es kostet so oder so. Es kostet kurzfristig weniger, langfristig kostet es insgesamt mehr. Aber dann haben wir ja länger Zeit, sozusagen darauf hinzusparen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Entscheidungen, die wir jetzt in der Klimapolitik treffen, die entscheiden darüber, wie die Kosten in der Zeit verteilt werden. Es ist in der Tat so, Klimaschutz kostet erstmal mehr Geld, aber das Geld, das wir jetzt in den Klimaschutz stecken, ist eben eine ganze Ecke geringer als der potenzielle Schaden, den wir uns ersparen im Vergleich zu einem Fall, wenn es keine Klimapolitik gäbe. Es ist auch so, dass die potenziellen Schäden des Klimaschutzes, dass die ganz schwer in Mark und Pfennig auszudrücken sind. Man muss sich vorstellen, dass im Fall eines weiter so, wenn wir in eine Erwärmung von 3-4 Grad gehen, dass so eine Welt radikal anders wäre als die Welt, die wir kennen. Diese Schäden, die dann entstehen, die sind eben nicht nur Marktschäden, in Mark und Pfennig auszudrückende Schäden, sondern geht es eben auch um Fragen wie die kulturelle Identität ganzer Inselstaaten oder das Überleben von sehr großen Ökosystemen. Und da ist es eben sehr schwierig, solchen potenziellen Auswirkungen ein Preisschild aufzukleben.
Sagt der Klimaforscher Gunnar Luderer. Und das war's von Deutsche Welle, Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.